So, hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einer neuen Folge. Und heute soll's strategisch absolute Klarheit wieder geben für dich, wenn du dich gerade in der Phase von einer auf 10 Millionen Euro Jahresumsatz mit deinem E-Commerce-Unternehmen befindest. Vielleicht hast du die letzte Folge gehört. In der letzten Folge habe ich genau gesagt, was ist wichtig, wenn du noch im Starter-Level bist, wenn du noch irgendwo ja so zwischen 0 bis 100.000 Euro Monatsumsatz bist und aber noch nicht so richtig die Jahresmillion, die Jahresumsatzmillion geknackt hat. Hier soll es jetzt konkret um 9 ganz konkrete Dinge gehen, die du für dich gelöst haben musst, wenn du von 1 auf 10 Millionen Euro gehen sollst. Und ich werde dir am Ende eine ganz klare To-Do-Liste mitgeben, aber auch eine ganz klare Not-To-Do-Liste, also was du entsprechend nicht tun solltest. Ja, warum kann ich da was zu sagen? Wir haben mit der Evolve Digital GmbH jetzt an die 300 Online-Shop-Projekte begleitet und unsere Kunden generieren gemeinsam über 1 Milliarde Euro Umsatz. Wir haben ein Team jetzt mittlerweile aus 22 Leuten Vollzeit, mit dem wir E-Commerce-Projekte als ganzheitlicher Wachstumspartner betreuen. Und die meisten unserer Kunden sind irgendwo so zwischen 2 bis 20 Millionen Euro Shop-Umsatz. Ja? Gibt ein paar Ausreißer nach unten, gibt ein paar Ausreißer nach oben. Ja? Ein paar hast du davon mit Sicherheit schon mal in der einen oder anderen Podcast-Folge hier gehört. Aber wir haben auch einige Kunden, wie zum Beispiel Olivenzauber, durch alle Wachstumsstufen durchbegleitet. Also im Grunde von null mit aufgebaut, dann von auf den Weg Richtung siebenstellig und dann im Grunde Richtung achtstellig und darüber hinaus. Deswegen geht es jetzt aber erstmal in dieser Folge darum, wie schaffst du es von 7 auf achtstellig zu gehen, von einer auf 10 Millionen Euro Jahresumsatz. Und in der nächsten Folge werde ich nochmal darüber sprechen, was machen denn Brands wie Topogrün, was machen Brands wie Reishunger und Co., was machen Brands wie EduBilly und Co., um im Grunde von 10 auf 30 Millionen Euro Jahresumsatz zu kommen. Einige davon sind mittlerweile schon deutlich drüber, aber darüber werde ich dann in der nächsten Folge berichten. Heute, wie gesagt, wie kommst du von 7 auf 8-stellig oder von 1 auf 10 Millionen? Denn klar ist, was dich jetzt auf die erste Million gebracht hat, mit einem klaren Fokus auf Validierung und Effizienz, das musst du jetzt ein Stück weit umändern, denn jetzt das Festhalten an Systemen, die für 1 Million Euro Unternehmen gebaut wurden, das hält dich dann leider auch dort. Ja, das heißt, was jetzt natürlich weiterhin gilt, ist, du brauchst weiterhin ein tiefes Zielgruppenverständnis. Es ist weiterhin wichtig, dass du an deinen Angeboten arbeitest. Mit Angeboten meine ich nicht, dass du eine Rabattschlacht machst, sondern wie framest du deine Produkte und Co. Du musst weiterhin deine Unit Economics im Blick haben. Du musst auch weiterhin im Ads-Bereich musst du Angles testen, Creatives testen und dir da immer mehr Know-how und aber auch so eine Art Wissensdatenbank aufbauen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du Winning Ads produzierst, einfach immer mal größer wird. Aber was ist denn jetzt bei dir Sand im Getriebe? Jetzt musst du weggehen von Single-Channel-Denken. Ja, das heißt, wenn du vielleicht vorher rein über Meta oder rein über Google skaliert bist, dann musst du jetzt weitere Kanäle hinzunehmen. Auch im Bereich Retention, im Bereich E-Mail-Marketing und Co. brauchst du hier jetzt mehr. Ja, du brauchst hier jetzt mehr als ein paar Flows und mal eine Kampagne im Monat. Denn jetzt lohnt es sich, weil deine E-Mail-Liste mittlerweile eine 5-stellige Kontaktanzahl hat und du hast einige 10, 20, 30.000 Kontakte in deiner E-Mail-Liste und diese jetzt mit einem größeren System zu bespielen und gleichzeitig generierst du auch mehr Bestellungen, die auch hinten raus mit einem größeren automatisierten Flow-System zu bespielen, lohnt sich jetzt halt. Und du wirst jetzt einfach mehr Themen auf dem Zettel haben. Du wirst auf mehreren Baustellen unterwegs sein und dementsprechend ist es wichtig, dass du jetzt als Gründer nicht mehr überall jede operative Entscheidung triffst, weil dann bist du der größte Flaschenhals. Und es ist jetzt wichtig, dass du, weil du jetzt unterschiedlichste Kunden gewonnen hast, ja, vielleicht mit unterschiedlichsten Kampagnen, die aus unterschiedlichsten Produktangeboten gekommen sind, es ist wichtig, jetzt eine klare Kohortenanalyse zu machen. Das heißt, du musst jetzt genau wissen, welche Art von Kunden bringen dir am Ende auch den meisten Profit, direkt auf Erstbestellung oder entsprechend nach 90, 180 Tagen und Co. Das erstmal so als Basis, was du jetzt umändern darfst aus deiner Denke. Jetzt gehen wir aber mal in 9 ganz konkrete Hebel rein oder 9 ganz konkrete Themen, die du für dich begriffen, verstanden und gelöst haben solltest. Punkt Nummer 1 von 9 ist, dass du eine absolute Zahlenklarheit weiterhin brauchst, aber eine absolute Zahlenklarheit, die auch echtes Wachstum ermöglicht. Wir hatten in dem ersten Teil schon darüber gesprochen, dass du natürlich genau deine Deckungsbeitragskalkulation kennen musst und dass du genau wissen musst, hey, generierst du für jede Bestellung positiv, also mit einem positiven Deckungsbeitrag entsprechend Neukunden. Ich hatte dir da einen Richtwert gegeben und gesagt, dass wenn du zum Beispiel einen CAC von 20 Euro hast, das heißt, du generierst für 20 Euro einen Neukunden, dann solltest du, um wirklich sinnvoll und nachhaltig skalieren zu können, es schaffen, dass du mal so über 4-5 Wochen konstant mal Faktor 1,3 pro Bestellung bei dir hängen bleibt. Das heißt, du zahlst 20 Euro für einen Neukunden, der kauft zum Beispiel für 80 Euro bei dir ein, aber nach Abzug von allen Kosten, Warenkosten, Produktkosten, Fulfillmentkosten, Paymentgebühren, Retourenquoten, bleiben dann von den 80 Euro noch 26 Euro Deckungsbeitrag 2 bei dir hängen und du hast aber 20 Euro für den Kunden bezahlt in Werbekosten, das heißt 6 Euro bleiben dann am Ende all-in bei dir hängen bei dieser Bestellung. Das heißt, so Faktor 1,3 vom CAC sollte dein Deckungsbeitrag 2 sein, das ist so eine grobe Richtlinie. Jetzt solltest du ein paar weitere Kennzahlen kennen oder diese Zahlen nochmal auf anderer Ebene kennen. Dementsprechend will ich dir jetzt mal 4 Dinge mitgeben, die du noch zusätzlich kennen solltest. Du solltest jetzt wissen, basierend auf unterschiedlichsten Angeboten, die du gemacht hast, wie ist denn hinten raus dein Customer Lifetime Value? Ja, das kann nämlich sein, dass wenn du jetzt nämlich perspektivisch noch in einen weiteren Channel reingehst, dass vielleicht sogar deine CACs gleich sind oder sogar niedriger, aber dass du tendenziell schlechtere Kunden anziehst. Wir sehen zum Beispiel immer, vielleicht nicht 100% immer, aber in 80-90% der Fälle, dass über Native Ads, also über Taboola und Outbrain, wir tendenziell Kunden anziehen, die so einen höheren Customer Lifetime Value haben, der so 10% höher ist als die Kunden, die wir über Meta oder Google generiert haben. Ja, und dementsprechend könnte ich ja auch dann über Kunden, die ich über Native einkaufe, 5 oder 10% mehr in Werbung investieren. Das heißt, das wird hier jetzt entsprechend wichtig, das entsprechend auch mal zu wissen. Und diese Kennzahl solltest du eh mal wissen, wie ist denn grundsätzlich dein Customer Lifetime Value nach 60, 90, 180 Tagen und 12 Monaten. Weil das auch eine Kennzahl sein sollte, die du jetzt entsprechend auch optimierst durch ein besseres Retention, dann komme ich auch gleich nochmal dazu. Dann ist es so, dass wir jetzt in der Regel ein Tracking einführen auf diesem Level, dass wir eben nicht irgendwie uns nur den CAC anschauen, sondern dass wir in den Werbekonten einen POAS sehen. Also wir schauen uns nicht mehr primär den ROAS an, sondern den POAS. Das heißt, wir optimieren auf einen Profit on Ad Spend. Das heißt konkret, unser Ziel ist halt, einen POAS von 1,3 zu generieren. Das ist genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Das heißt, wir tracken das jetzt aber auch direkt im Werbekonto mit. Hat ein bisschen mehr Tracking-Aufwand, aber ist jetzt auch kein Riesenakt, wo du jetzt irgendwie mehrere tausend Euro für investieren musst, um das zu implementieren. Ja? Aber der Vorteil ist, wir sehen im Werbekonto tagesaktuell, wie profitabel bist du, basierend auf verschiedenen Ads, basierend auf verschiedenen Angeboten, basierend auf verschiedenen Landingpages. Das heißt, wir schauen uns hier jetzt den POAS und nicht mehr den ROAS an, spätestens jetzt, wenn du auf diesem Level bist, und tracken den aber auch. Und was wir uns hier nicht nur anschauen ist, den POAS, sondern wir schauen uns den A-POAS an. Was ist der A-POAS? Das A vor POAS steht für Acquisition. Das heißt, wir schauen uns an, welchen Profit hast du generiert, nur basierend auf dem Neukundenumsatz. Ja? Was bedeutet das? Gehen wir davon aus, du hast jetzt 10.000 Euro Adspend und generierst daraus 50.000 Euro Umsatz. Dann wäre ja dein ROAS 5. Jetzt gehen wir aber davon aus, von diesen 50.000 Euro sind 10.000 Euro über Bestandskunden generiert worden, die du auch über deine Ads immer mal wieder erreichst. Das heißt, du hast zwar 10.000 Euro in Werbung investiert, 50.000 Euro Umsatz generiert, aber nur 40.000 Euro wurden von Neukunden generiert. Das heißt, der ROAS liegt jetzt hier bei 5, aber der A-ROAS liegt bei 4. Und dasselbe ist der A-POAS. Ja, das heißt, wir wollen, dass der A-POAS Minimum mal über 1 ist. Das heißt, wir generieren profitabel Neukunden. Aber das Ziel ist, dass der A-POAS über 1,3 ist, damit wir einfach noch ein bisschen Puffer haben, was wir weiter investieren können für die Neukundenakquise, für neue Channels und Co. Dann solltest du das, was ich dir jetzt gerade gesagt habe, ja, von POAS, von Deckungsbeiträgen und Co., solltest du halt nicht nur für deine besten Produkte wissen, sondern solltest du für jede einzelne SKU wissen und im Idealfall das Ganze auch in die Werbekonten mit übertragen. Das vierte, was du wissen solltest, also das erste war Customer Lifetime Value, das zweite war A-POAS mit in die Werbekonten zu übertragen, das dritte ist nochmal ein Hinweis, das aber auch zu wissen für jede einzelne SKU. Das vierte, was du wissen solltest, ist jetzt eine Kohortenanalyse, das heißt genau zu wissen, welche Akquise-Kohorten, also welche Kundengruppe, welche Channels, welche Ads generieren dir am Ende welche Art von Kunden und welchen Customer Lifetime Value. Denn was wir mal gesehen haben ist, und wir haben das mal verglichen, für eine Black Friday-Kohorte, das heißt eine Kundengruppe, die hat einen 25% Rabattcode bekommen. Und diese Kundengruppe haben wir mal verglichen, wie sich deren Customer Lifetime Value über 2 Jahre entwickelt im Vergleich zu Leuten, die bei ihrer Erstbestellung einen Normalpreis bezahlt haben. Und das Spannende ist, diese Leute sind nach 24 Monaten, kaufen die auch hinten raus noch 31% weniger oder generieren 31% weniger Umsatz hinten raus. Im Grunde kann man sagen, dass Rabattkäufer, also Leute, die du über Rabatte akquirierst, auch hinten raus Rabattkäufer bleiben und einfach keine Kunden sind, ja, die bei dir dann hinten raus auch viel Geld ausgeben. Und dementsprechend generierst du über Rabatte auch immer die schlechteren Kunden. Heißt nicht, dass Rabatte nicht ab und zu mal Sinn machen, aber jetzt so ein Pauschalrabatt wie irgendwie ja 20% auf alles außer Tiernahrung macht halt irgendwie wenig Sinn. Ja, das nochmal so als weiteren Hinweis. Der zweite Punkt, den du jetzt beherrschen solltest, ist das Thema Retention. Und Retention solltest du hier jetzt weiter ausbauen. Und wenn ich sage jetzt bewusst Retention und nicht E-Mail-Marketing, weil zu Retention gehören verschiedene Punkte. Ein E-Mail-Marketing, ein WhatsApp-Marketing, ein Treueprogramm. Man kann, wenn man noch möchte, das Thema Subscription-Modell oder ähnliches auch nochmal dazu zählen. Im ersten Schritt solltest du dich erstmal auf das Thema E-Mail-Marketing fokussieren. Ja, auf diesem Level hast du jetzt wahrscheinlich irgendwie in einem Klaviyo-Konto oder welches Tool du auch immer nutzt, einen Welcome-Flow, einen Post-Purchase-Flow, also eine Automation, die läuft für alle Leute, die bei dir gekauft haben. Und du hast dann wahrscheinlich so einen Cart-Abandon-Flow oder einen Checkout-Abbrecher-Flow, wie man das auch immer nennt. Also der die Leute erreicht, die halt was in den Warenkorb gelegt haben oder im Checkout dann am Ende abgebrochen haben, dass du die nochmal erinnerst. Diese Flows solltest du haben und wahrscheinlich auf dem Level schreibst du jetzt so oder schickst du eine E-Mail-Kampagne im Monat raus. Das Ganze dürfen wir jetzt weiter aufbauen. Und das lohnt sich jetzt an dieser Stelle, es weiter aufzubauen, weil du jetzt halt auf dem Level von 1, 2, 3 Millionen Euro im Jahr ja auch schon dir eine größere Kundenbasis aufgebaut hast. Und wenn du jetzt irgendwie 100, 200, 300.000 Euro Monatsumsatz machst, dann sind das halt auch schon einige Neukunden, die du natürlich auch generierst. Und diese jetzt wieder zu reaktivieren, lohnt sich jetzt an der Stelle. Das heißt, jetzt macht Sinn, im Vergleich zur Phase vorher von 0 auf 1 Million jetzt hier deutlich mehr Zeit rein zu investieren. Das heißt, du solltest jetzt weitere Flows etablieren. Du solltest die mal segmentieren nach Kaufhistorie. Also ein Kunde, der vielleicht Produkt A gekauft hat, bekommt vielleicht dann ja Produkt B vorgeschlagen. Oder ein Kunde, der Produkt A gekauft hat, weil ich weiß, weil der das Nahrungsergänzungsmittel für deinen Hund gekauft hat und ich weiß, das ist statistisch in 6 Monaten oder in 6 Wochen aufgebraucht, dann schickst du halt nach 4 Wochen dann die Reminder-Mail, dass das Ganze wieder aufgefüllt werden soll. Ja, also das heißt, du kannst das jetzt hier und solltest das jetzt hier viel stärker segmentieren nach Kaufhistorie, nach Kundenart und Co. Denn am Ende Retention und vor allen Dingen E-Mail hat immer den höchsten Return on Investment aller Retention-Kanäle, aber auch aller Akquise-Kanäle. Ja, auch hier solltest du jetzt in dieser Phase auch nochmal stärker darauf achten, hey, hast du so Themen wie irgendwie DSGVO und Co. für dich ganz gut gelöst, wenn du es eh noch nicht hast, aber ich will es dir nochmal als Hinweis geben, weil du jetzt natürlich mehr Mails rausschickst und dann kannst mal eher zu einem Thema kommen. Ja? Weitere Sache, die du eventuell aufbauen solltest, vor allen Dingen, wenn du jetzt in einem Bereich bist, wo du halt ein Verbrauchsprodukt zum Beispiel hast, macht es dann gegebenenfalls Sinn, aber bitte erst E-Mail, aber dann kann es Sinn machen, zum Beispiel in WhatsApp mit zu addieren. Aber bitte hol erstmal das Maximum aus E-Mail-Marketing raus, weil es ist der günstigere Kanal, das ist auch der, über den du mehr machen kannst dann am Ende. WhatsApp würdest du eher nutzen, um irgendwie Versandbenachrichtigungen oder Bestellstatus-Updates rauszuschicken, um irgendwelche besonderen Sale-Events anzukündigen, ja, oder für irgendeine 1-zu-1-Kommunikation mit wirklichen VIP-Kunden, also Kunden, die ja wirklich, wirklich viel auch bei dir gekauft haben oder die sich für ein bestimmtes Programm eingetragen haben, ja. Das heißt, WhatsApp ist jetzt nicht der Ersatz für E-Mail, sondern es ist ein ergänzender Kanal für wirklich so zeitkritische Botschaften, weil du hast eine super ultra hohe Öffnungsrate bei WhatsApp, 80-90% plus, aber eine WhatsApp-Nachricht kostet am Ende halt auch ein Stück weit mehr Geld. Dritte Sache, die du im Bereich Retention ja anschauen solltest, ist, dass du ein Treueprogramm aufbaust. Das heißt, ein Punktesystem mit wieder Ankaufsreizen. Das kann sein, dass du so eine Art Stufensystem hast, ja, wo es irgendwie einen Bronze-Silber-Gold-Status gibt für deine Kunden, je nachdem, wie viel die konsumiert haben. Du kannst ein Empfehlungsprogramm aufbauen, wo deine Kunden dann auch irgendwie ihre Freunde und Co. Weiterempfehlen können für dich. Du kannst exklusive Angebote für Stammkunden machen und. Gibt es verschiedenste Möglichkeiten, müsste man durchsprechen, was in deinem Case halt entsprechend Sinn macht. Aber das macht Sinn, sich hiermit jetzt in dieser Wachstumsphase damit zu beschäftigen. Kommen wir zu Punkt Nummer 3 von 9, ist das Thema Kapital und Verlässlichkeit. Denn jetzt der Weg von 1, 2, 3 Millionen jetzt auf 10 Millionen Euro Jahresumsatz und mehr ist immer irgendwo kapitalintensiv. Ja, und da jetzt irgendwo mal in der Peakphase out of stock zu sein, einen Cashflow-Engpass kurz vor dem Saisonhoch zu haben oder womöglich, wenn ein Lieferant ausfällt, das kann richtig, richtig Geld kosten und kann richtig dein EBITDA halt richtig, richtig killen. Ja, das heißt, du solltest jetzt hier schauen, dass du das Ganze mal sauber managst und hier bestimmte Systeme reinziehst. Ja, das heißt, was brauchst du? Du brauchst einen Demand-Forecasting. Das heißt, du brauchst eine Vorhersagemethodik, dass du weißt, wie ist denn jetzt deine Nachfrage, wie wird tendenziell dein Umsatz sein. Ach, du weißt tendenziell im Mai, Juni sind immer die Top-Monate. Da mache ich tendenziell 30% mehr als im April zum Beispiel und kannst darüber reingehen. Du solltest für dich aber auch zum Beispiel klare Reorder-Points definieren. Das heißt, wenn du jetzt siehst, hey, dein Warenbestand fällt unter einen bestimmten Wert, dann musst du einfach nachbestellen, ja. Das hängt natürlich einmal davon ab, wie schnell drehen sich deine Produkte, aber auch natürlich, wie lange braucht es, bis deine Ware auch wieder nachkommt. Und dann solltest du eine Liquiditätsreserve für dich schaffen. Ja, grobe Hausnummer, 8 bis 12 Wochen Liquiditätsreserve ist gut, ja, aber Minimum soll es mal 4 bis 6 Wochen sein, weil sonst hängst du halt echt immer am Tropf kurz vorm Ausbluten. Und das kann halt sehr, 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 sehr kritisch werden. Eine weitere Sache, die du dir anschauen solltest hier, und was Thema Verlässlichkeit angeht, ist das Thema Retourenmanagement. Denn Retouren kosten dir einfach direkt Marge und direkt Gewinn. Und ich habe in einem Guide, den ich verschriftlicht habe, auch zu diesem Thema, den findest du auch nochmal unten in den Shownotes verlinkt, habe ich mal einen Rechner mit reingepackt. Und wenn ich jetzt mal zum Beispiel davon ausgehe, du generierst jetzt gerade 4.000 Bestellungen im Monat, du hast jetzt irgendwie einen AOV von 80 Euro und hast jetzt eine Retourenquote von 10%. Deine Retoure kostet dich noch was, weil du vielleicht das Label noch draufklebst, weil du kostenlose Retouren hast und beziehungsweise das Label mitfinanzierst und weil nochmal ein Mitarbeiter das anpackst, kostet dich vielleicht die Retoure nochmal zusätzlich 8 Euro. Das würde jetzt bedeuten in diesem Fall, dass du Retourenkosten pro Monat hast. Du kannst das ja mal durch für dich mal abschätzen. 4.000 Bestellungen im Monat, 10% Retouren, was glaubst du? Ja, dann hast du ja quasi 400 Retouren mal 8 Euro, kommst du also auf 3.200 Euro Retourenkosten pro Monat. Aber du hast nochmal einen Umsatzausfall, ebenfalls nochmal von 32.000 Euro. Ja, das bedeutet jetzt im Umkehrschluss, wenn du jetzt einfach nur mal deine Retourenquote um 1% senkst, dass du dir dann mal 320 Euro Retourenkosten einsparst, aber auch mal 3.200 Euro Umsatzausfall quasi weniger hast. Ja, das heißt, auf diesem Level ist es extrem wichtig, nochmal in dein Retourenmanagement reinzugehen, zu schauen, was sind denn am Ende die Gründe. Ja, sind es vielleicht Kommunikationsthemen, sind aber auch Schwächen in deinem Produkt, was auch immer es ist, du musst es jetzt hier ausmerzen, weil das dir einmal ganz viel Geld bringt und zweitens aber natürlich auch jede Retour am Ende eine Gefahr ist für eine schlechte Bewertung, für unzufriedene Kunden und Co. Kommen wir jetzt zum Punkt Nummer 4 von 9 und da geht es jetzt um die Awareness-Stufen. Ich hatte in einigen Videos und Podcast-Folgen immer wieder über die Awareness-Pyramide von Eugene Schwartz gesprochen. Und im Grunde kannst du sagen, es gibt 5 unterschiedliche Awareness-Stufen. Ja, es gibt die Leute, die sind most aware, die wissen schon ganz genau, was sie haben wollen. Die warten eigentlich nur noch auf so einen kleinen Impuls und ein Angebot. Dann gibt es die Leute, die sind product aware. Ja, die wissen schon, die kennen dein Produkt auch schon, die kennen auch schon deine USPs, die kennen aber auch schon Produkte von Wettbewerbern und sind aber noch so ein bisschen unentschlossen, kaufen sie jetzt bei dir oder bei jemand anderes. Dann gibt's Leute, die sind noch ein bisschen weiter zurück, die sind aber solution aware, die wissen, ich habe ein Problem. Die wissen auch, dein Produkt ist die Lösung für mein Problem, aber sind sich noch nicht ganz so sicher, ob das wirklich die beste Lösung ist. Dann gibt's die Leute, die sind problem aware, die wissen zwar, die haben ein Problem oder einen Schmerz, die haben einen Bedarf, aber die wissen noch nicht so richtig, welche Lösung gibt's. Und dann gibt's die Leute, die sind unaware, die haben eigentlich noch gar nicht darüber nachgedacht, ja? Du willst jetzt in dieser Wachstumsphase während du vorher vielleicht nur die Leute abfischen wolltest, die richtig, richtig heiß waren, die schon richtig, richtig kurz vor Abschluss in der Customer Journey waren, also die Leute, die most aware und product aware waren, jetzt möchtest du deine Awareness-Stufen ein Stück weit erweitern und außerdem im Marketing Leute erreichen, die solution aware sind. Das heißt, die wissen schon, dass sie ein Problem haben, die wissen auch schon, dass dein Produkt eine Lösung sein kann, aber sind sich da noch nicht ganz so sicher, dass du wirklich die beste Lösung bist. Ja? Denn, I don't know, wenn ich jetzt Falten habe, gibt es ja unterschiedliche Lösungen für mein Problem. Das kann sein, dass ich irgendwie ja mir Retinal und Retinol unter die Augen schmiere. Das kann sein, dass ich mir irgendwie Botox spritzen lasse. Das kann sein, dass es eine Feuchtigkeitscreme ist. Es kann sein, dass ich mir irgendwie mit Gua Sha meine Haut massiere, was auch immer. Ja, es kann ja unterschiedliche Lösungsansätze geben. Und diese Leute wissen halt hier noch nicht genau, bist du jetzt wirklich die beste Lösung. Je nachdem, wie nischig du bist, musst du gegebenenfalls in dieser Wachstumsphase auch schon in die Awareness-Stufe reingehen, Problem Aware, wo Leute einfach wissen, sie haben einen Schmerz. Sie können auch ihr Problem grob benennen, aber sie wissen noch nicht genau, was gibt's denn dafür jetzt gerade für Lösungen. Ja, das musst du ein bisschen schauen, wie nischig dein Markt ist, ob du in einem Mass-Market bist oder nicht. Wenn du in einem Mass-Market bist, wie irgendwie Olivenöl zum Beispiel oder Rasendünger, dann brauchst du noch nicht in die Problem-Aware-Stufe gehen. Wenn du aber ein bisschen nischiger unterwegs bist, dann musst du vielleicht nochmal in deinen Ads die Leute in einer Awareness-Stufe nochmal weiter hinten nochmal entsprechend ansprechen. Wichtig ist jetzt, wenn du diese Leute aber abholst, und das wäre nochmal als Grunddenke im Ads-Bereich. In der Vergangenheit war es so, dass ganz, ganz viele Leute dann einfach ganz, ganz viele Ads getestet haben und diese ganzen Ads dann aber alle auf die Produkt- oder Kategorieseite geschickt haben. Und das ist ein riesiger Effizienzverlust, den du dir heute wahrscheinlich nicht mehr leisten kannst, oder wenn du ihn dir leistest, dann kostet er dich aber richtig, richtig viel von deinem Gewinn. Das heißt, was du jetzt machen solltest, ist, du musst jede Ad wie so einen eigenen Funnel denken. Das heißt, du brauchst eine spezifische Ad auf ein spezifisches Problem und dieses Problem adressierst du dann auf einer spezifischen Landingpage und adressierst du und löst du über ein spezifisches Angebot. Das heißt, du solltest wirklich jede einzelne Ad wie so einen Funnel denken, weil dann holst du wirklich auch das Maximale an Conversion Rate hinten raus aus. Raus. So, deutsch schwere Sprache hier. Also, das ist ganz, ganz wichtig, und ob es dann notwendig ist, dass du deinen Traffic auf ein externes Advertorial schickst oder ob du ihn direkt auf eine externe Offer-Page schickst oder nicht auf eine externe, sondern auf eine extra Offer-Page. Ja, das hängt dann im Grunde davon ab, wie komplex dein Produkt ist und wie deine Ads sind. Dabei kleiner Fingerzeig, können wir gerne drüber sprechen. Dann trag dich einfach mal in eine entsprechende Analyse bei uns ein, dann können wir drüber sprechen, wann welcher Funnel denn aussehen oder Sinn macht für dich, wie der denn konkret aussehen soll. Da haben wir super viele Erfahrungswerte, da trag dich einfach mal zu einem Analysegespräch ein. Wir skizzieren das einfach mal in so einem Call und können dich dabei halt auch unterstützen, sowas aufzubauen. Kommen wir nun zu Punkt Nummer 5 von 9, ist, du brauchst jetzt ein Performance-System, das mit Budget wächst, statt brichst. Denn was du vielleicht hast, ist, du kennst die Herausforderung, du erhöhst dein Budget und du merkst aber, dein Umsatz wächst nicht proportional mit. Das heißt, Budget rauf, aber dein ROAS geht ein Stück weit runter, weil du eben in schlechtere Zielgruppen rein musst, die eben ja noch nicht Product Aware sind, sondern vielleicht Problem Aware. Und die konvertieren einmal über deine aktuellen Ads und über deinen aktuellen Funnel nicht wirklich gut. Ja, oder die haben einfach grundsätzlich eine schlechtere Conversion Rate, weil die nochmal ein bisschen länger überlegen müssen. Und jetzt ist halt wichtig, dass du es hinbekommst, diese Leute hervorragend zu konvertieren. Ein Schlüssel ist entsprechend auch, natürlich einen dedizierten Funnel dafür aufzubauen, aber natürlich auch die richtigen Creatives. Wichtig ist, auf diesem Level, jetzt hier wirst du wegkommen von Single Channel und wirst hingehen zu Omnichannel. Das heißt, du wirst jetzt definitiv Google und Meta machen. Gegebenenfalls schaltest du Google Display, Demand Gen oder Native Ads auch schon auf diesem Level mit dazu. Also du wirst jetzt von Single Channel auf Duo oder Triple Channel gehen in dieser Wachstumsphase. Und wichtig ist jetzt hier, dass du dir hier eine Creative Fabrik aufbaust. Und in der Creative Fabrik meine ich jetzt nicht, dass du willkürlich Ads ballerst und produzierst, sondern du darfst halt nach jeder Ad immer wieder eine Qualitätskontrolle machen und genau systematisch immer wieder messen, welche Botschaften funktionieren, welche Motive funktionieren oder bei Videos, welche Skripte funktionieren, welche Videoart, welche Hook und so weiter. Und das dadurch und daraus halt genau systematisch lernen. Auch dazu könnte ich jetzt eine komplett eigene Folge machen. Schau gerne da nochmal in den Guide rein, den ich dir auch nochmal unten in den Shownotes rein verlinke. Da habe ich das Thema auch nochmal ein bisschen detaillierter verschriftlicht und es gibt auch da nochmal eigene Folgen dazu, wie wir beim Thema Creative Testing vorgehen. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 6 von 9. Ganz oft sehe ich, bevor jetzt diese Punkte beherrscht werden, die ich gerade gesagt habe, das heißt ein sauberes Tracking, ich habe saubere, starke, conversion-starke Landingpages, die mir hohe AOVs bringen, mit gleichzeitig sehr, sehr hohen Deckungsbeiträgen. Ich beherrsche das Ganze aber im Wachstum nicht nur über einen Channel, sondern über mehrere. Werden ganz oft vorher schon andere Baustellen aufgemacht, die eher ablenkend sind und die dann dazu führen, dass du dich halt ablenkst, aber die Hauptchannels halt nicht meisterst. Aber ich gebe dir jetzt mal 4 mögliche Wachstumsrichtungen und meine Empfehlung ist, pick dir davon eine oder zwei raus, die du angehst, aber bloß nicht alle 4. Und die Frage ist immer, musst du jetzt überhaupt eine oder zwei davon angehen oder reicht es auch, das aktuelle System so zu lassen, aber einfach über geilere Ads, geilere Funnels, geilere Advertorials einfach mehr aus der aktuellen Zitrone, mehr Saft noch rauszupressen. Hängt am Ende von der Marktgröße deinen aktuellen Zahlen ab und Co. Wie gesagt, können wir auch gerne mal im Analyse-Call mal checken und prüfen. Aber was sind jetzt die 4 Wachstumsrichtungen, die du angehen könntest? Das erste ist, du erweiterst dein Produktportfolio. Und wie gesagt, ganz, ganz wichtig, das ist nicht immer der Schlüssel zum Erfolg, sondern ganz oft ist das sogar sinnlose Ablenkung. Aber natürlich, neue Produkte führen dazu, dass du einmal weitere Funnels natürlich aufbauen kannst, aber dass du auch im Retention-Bereich wieder mehr aus deinen Bestandskunden rausholen kannst, bringt auch nochmal, dass du mehr Upsells und Cross-Sales erzielen kannst, wenn du ein erweitertes Produktportfolio hast. Aber nochmal, ich sehe das ganz, 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 ganz oft, dass dieser Schritt viel, viel zu früh angegangen wird. Wir hatten gerade heute eine Anfrage auch für eine Kooperation von einem Online-Shop, der so im Campingbereich unterwegs ist, eher im Dachzeltebereich unterwegs ist, der aber nur so irgendwie 30.000, 40.000 Euro Shop-Umsatz macht im Monat. Und in der High-Season, was so im Campingbereich so April, Mai, Juni ist, ja, da kommt er vielleicht mal so in Richtung 80.000, 90.000 Euro. Aber wenn ich jetzt andere Kunden von uns betrachte, wie Boxio zum Beispiel, da machen wir alleine mit 2, 3, 4 Produkten, machen wir das Zigfache, das Zehnfache plus vom Umsatz von ihm und haben aber ein Zehntel des Produktportfolios. Und er hat immer wieder seinen Gesamtshop erweitert, weitere Dachzelte, weitere andere Campingprodukte und. Aber hat es einfach nicht hinbekommen, zum Beispiel im Dachzeltbereich, sich mal wirklich eine marktführende Position aufzubauen und mal wirklich ja mal den Funnel zu knacken, dass ich mal wirklich das Thema Dachzelte durchskalieren kann. Weil man kann alleine mit dem Thema Dachzelte auf 5, 10 Millionen Jahresumsatz gehen und muss nicht irgendwie nach Dachzelten noch irgendwelche Campingklos und Campingkocher nochmal mit zusätzlich mitverkaufen. Kann man machen, ist aber im ersten Schritt erstmal eine Ablenkung. Zweite von 4 Wachstumsrichtungen, die du angehen könntest, ist das Thema Internationalisierung. Auch hier, du solltest das Ganze dann nur machen, wenn der Dachmarkt wirklich vollständig ausgeschöpft ist. Und auch dann solltest du dahin auch nochmal eine saubere Analyse machen, welches Potenzial hat denn überhaupt das Ausland. Aber in 90% aller Fälle ist es so, dass es viel einfacher ist, nochmal 2, 3 Millionen Euro mehr aus dem Dachmarkt zu holen, als jetzt irgendwie 2, 3 Millionen Euro mehr über UK, Niederlande, Frankreich, Italien oder ähnliches rauszuholen. Deswegen in den seltensten Fällen empfehle ich, in dieser Wachstumsphase von 1 auf 10 Millionen zu internationalisieren. Kann aber sein, hängt am Ende davon ab, wie nischig du bist. Dann weitere Vertriebskanäle aufzuschalten, wäre die dritte von 4 Wachstumsrichtungen. Das heißt, neben dem eigenen Shop baue ich nochmal verstärkt Amazon auf, Subscription-Modelle, ich könnte in Retail reingehen, ich könnte einen B2B-Sektor aufbauen. Auch das kann Sinn machen, hängt am Ende auch hier wieder vom Produkt ab und von Konkurrenz auf den Plattformen, auf Amazon oder ähnliches. Weitere Sache ist, mehr ins Thema Pricing und Bundle-Strategie reinzugehen. Das heißt, jetzt in dieser Phase mal zu testen, das kann man auch sehr, sehr gut über Direct-Response-Funnels mal getrennt testen, zu schauen, hey, was ist denn, wenn ich mal irgendwie den Preis erhöhe? Was ist denn, wenn ich vielleicht nochmal irgendwie ein anderes Produkt dazu packe, dann werde ich weniger vergleichbar, kann ich dann vielleicht auch insgesamt meine Preise erhöhen? Denn am Ende ist es so, wenn du um 10% deinen Preis erhöhst, ist es halt nicht so, dass du um 10% deinen Gewinn steigerst auf das Produkt oder auf den Verkauf, sondern oft ist es so, dass du um 20-25% deinen Gewinn steigerst. Dementsprechend kann das eine Richtung sein, dass es Sinn macht, auf dieser Wachstumsstufe jetzt hier nochmal Dinge zu testen. Kommen wir jetzt zum insgesamten Punkt 7 von 9, den ich dir mitgeben will, der in dieser Wachstumsphase jetzt von eben 7 auf 8-stellig wichtig ist. Und zwar gibt es ein paar Risiken, die dein Wachstum wirklich mal über Nacht stoppen können. Und ich gehe da nochmal auf weitere Risiken ein, wenn ich in der nächsten Folge über das Wachstum von 10 auf 30 Millionen spreche. Aber ich will dir mal so sagen, was in dieser Phase vielleicht am häufigsten passieren kann und was so das größte Risiko ist. Das ist erstens Lieferantenrisiko. Es ist ein absolutes Risiko, wenn du nur einen einzigen Hersteller hast. Denn es kann sein, dass der irgendwann abspringt, kann sein, dass der irgendwie deine Qualität irgendwie irgendwann schlechter macht, weil der einfach irgendwas an der Rezeptur oder am Herstellungsprozess ändert. Es kann auch einfach sein, dass der irgendwann random dir eine Preiserhöhung von irgendwie 20% reindrückt und du hast keine Möglichkeit und keine starke Verhandlungsmacht. Das heißt, auf diesem Level solltest du dir jetzt spätestens einen zweiten, besser noch einen dritten Lieferanten suchen, um hier einfach dieses Klumpenrisiko zu minimieren. Eine weitere Sache, die zum Risiko führen kann hier, ist, dass du eine stärkere Plattformabhängigkeit hast. Stellen wir uns vor, du bist vielleicht von irgendwie so auf die 1-2 Millionen hauptsächlich über Meta-Ads gewachsen und gehst jetzt in Richtung 6-7 Millionen, dann wirst du gleichzeitig Meta und Google und vielleicht auch noch Native gleichzeitig mitskalieren, aber Meta wird trotzdem noch einen Großteil deines SEO-Budgets ausmachen. Und jetzt kann es sein, dass zum Beispiel dein Meta-Account gehackt wird oder weil du vielleicht im Gesundheitsbereich tätig bist und ein bisschen zu offensiv in der Copy bist, also in den Werbetexten, in den Videos, in den Bildanzeigen und Co., dass dein Meta-Account gesperrt wird plötzlich. Und das kann natürlich ein riesen Rücksetzer sein, wenn da dein Account gesperrt wird, aber der Account gerade irgendwie für 60% deines Neukundenstroms verantwortlich ist. Das heißt, hier solltest du dich einmal natürlich durch den Omnichannel-Marketing von einem einzigen Channel unabhängiger machen. Wir haben das in diesem und im letzten und im vorletzten Jahr, also jetzt in 2024, 25 und 26, zuhauf mit zahlreichen D2C-Brands gemacht, die sehr, sehr stark von Meta abhängig waren, dass wir eben über Google Demand Gen nochmal einen weiteren Kanal aufgebaut haben, um da auch einfach diese Abhängigkeit zu reduzieren, aber auch um gleichzeitig nochmal günstigen Neukundenakquise-Kanal aufzubauen. Das sollte hier dein Ziel sein. Aber auch beim Thema Account-Bans kann man sich auch vorbereiten, indem man einen zweiten Account schon mal mit aufbaut, den man in Login-Daten natürlich besser schützt und gibt unterschiedliche Gründe, warum so ein Account gebannt werden kann. Aber da sollst du mal drüber nachdenken und dafür ja Sicherheitsmechanismen schaffen. Ja, das ist so etwas, was immer nicht dringend ist, aber wichtig, weil wenn da ein Fehler passiert, das kann dir richtig das Genick brechen. Vor allem, wenn das dann mal in einer High Season passiert und dann da dein Account gebannt wird. Punkt Nummer 8 ist, jetzt solltest du anfangen, dein Shop, dein Unternehmen mehr als Marke zu denken. Ganz ehrlich, auf dem Weg von irgendwie 0 auf 1 Million Euro Jahresumsatz, da ist halt einfach Zeitverschwendung, sich riesig damit zu beschäftigen, wer bist du als Brand, wie sieht dein Logo aus, ist dein Design überall gleichzeitig durchgezogen, wie kommuniziert deine Marke ganz genau. Du solltest viel, viel mehr in der Phase von 0 auf irgendwie 1 Million Euro Jahres und solltest du viel, viel mehr ins Botschaften-Testing investieren und da könnte ich vielleicht irgendwelche Brand-Guidelines eher behindern. Aber jetzt auf diesem Level weißt du schon im Wesentlichen, was bei dir in der Kommunikation funktioniert. Und jetzt solltest du dafür sorgen, dass das in sich schlüssig ist. Ja, damit die Leute merken, hey, das ist irgendwie wirklich eine Marke, die verstehe ich, die fühlt sich gut an, die fühlt sich logisch auch für mich an, die ist auch in sich konsistent, was indirekt ja auch wieder ja eine höhere wahrgenommene Qualität bedeutet. Wie kannst du das Ganze messen, ob du mal wirklich eine relevante Brand bist? Du gehst einfach mal. Also die einfachste kostenfreie Variante, es gibt natürlich so Brandlift-Studien und solche Sachen, die man machen kann, die man aber dann eher mit größeren Werbekampagnen verknüpft. Die einfachste Sache ist, dass du einfach mal in den Google Keyword Planner reingehst und du öffnest einfach mal den Google Keyword Planner, gibst da einfach mal deinen Markennamen ein oder den Namen von deinem Online-Shop und schaust einfach mal, wie groß ist das Suchvolumen. Und du kannst ja den Zeitraum, den er dir anzeigt, standardmäßig zeigt er da, glaube ich, immer die letzten 12 Monate oder sowas an, dann kannst du im Zeitraum einstellen, alle verfügbaren Daten, dann siehst du, wie sich deine Brand entsprechend entwickelt hat. Wenn du mal Beispielkurven sehen möchtest von Kunden von uns wie Turbogrün, Olivenzauber, Molekular, Majeskets und Co., dann findest du auch da wieder den Guide unten in den Shownotes entsprechend verlinkt. Da ist das dann in Kapitel 8. Kommen wir zum letzten 9. Punkt von 9, die jetzt hier wichtig werden. Und zwar geht es jetzt hier um dich. Es geht darum, dass du jetzt als Inhaber, als Gründer, als Geschäftsführer jetzt dich selber transformiert. Denn am Ende, wenn du dich nicht weiterentwickelst und du nicht selber wächst, dann wächst dir irgendwann das Unternehmen über den Kopf. Ja, du musst dich wegentwickeln vom Macher zum Leader. Natürlich darfst du auch in manchen Kernbereichen immer mal wieder reinspringen, und das solltest du auch, um da auch ja Dinge zu challengen. Aber du solltest jetzt nicht mehr derjenige sein, der jetzt irgendwie im Meta-Business-Manager hängt und den ganzen Tag da irgendwelche Werbeanzeigen aufsetzt. Ja? Sondern das solltest du so entwickeln, dass du das System schaffst, dass dein Team das kann, oder dass du mit einem System deine Agentur steuerst, die das macht. Um so ein paar Schlüsselrollen zu nennen, die du jetzt halt brauchst, ist, du solltest auf diesem Level so irgendwo Umsatzlevel 3 bis 5 Millionen. Warum sage ich so eine größere Spanne? Weil es hängt immer ein bisschen davon ab, wie groß ist dein Warenkorb. Wenn du jetzt Betten verkaufst, ist es leichter, 5 Millionen zu machen, als wenn du jetzt irgendwie Kinderspielzeug für irgendwie 30 Euro verkaufst. Ja? Dementsprechend so auf dem Level 3 bis 5 Millionen Euro, da brauchst du sowas wie einen Head of E-Commerce, der einfach das gesamte Tagesgeschäft vom Shop managt, der bestimmte technische Dinge auch mal löst, der neue Produkte einstellt, der auch bestimmte Reporting-Strukturen für dich mit aufbauen kann. Genauso, so auf dem Level von 3 bis 5 Millionen, macht es aber auch Sinn, jemanden zu haben, der eine gewisse Media-Buying-Kompetenz mitbringt. Das heißt nicht immer, dass die Person selber zum Beispiel Google oder Meta-Ads für dich machen muss. Es kann auch sein, dass die Person einfach dann die jeweilige Agentur steuert und challenged. Aber die Person sollte das Thema mal selber mal gemacht haben und selber auch verstehen und sollte auch eine gewisse KPI-Verantwortung auch haben, dass einfach bestimmte Zahlen auch gehittet sind. Ab einem späteren Level, so ab 5 Millionen Euro plus, macht es dann halt Sinn, nochmal eine dedizierte Person reinzuholen fürs Thema Content. Und je nachdem, ob du ein Produkt hast, wie jetzt irgendwie Turbogrün mit Rasendünger, Olivenzauer mit Olivenöl, oder jetzt irgendwie molekular mit Nahrungsergänzungsmitteln, Produkte, die sich sehr, sehr schnell verbrauchen lassen, macht es auch Sinn, früher schon einen Retention Manager reinzuholen. Das ist jemand, der halt dann das Thema E-Mail, CRM, Treueprogramm und Co. halt federführend mit aufbaut und mit durchoptimiert. Und diese Person kann natürlich die Hauptrolle haben, Retention Manager zu sein, aber kann natürlich auch zum Beispiel ins Content-Team Dinge mit reinspielen. Wenn die Person schon E-Mail-Kampagnen schreibt, ja, dann kann die Person zum Beispiel diesen Content auch nochmal an den Content Lead mit reingeben, der dann daraus Social Media Posts und andere Sachen halt mitentwickelt. Also in der Regel macht Sinn, so ab 5 Millionen Euro 1 bis 2 Leute zu haben, die so in dem Content-Thema hauptsächlich mit drin sind. Hängt, wie gesagt, vom Geschäftsmodell ab, wie viel da am Ende Sinn macht. Ja? Und nach Bedarf, was ich jetzt beim Content-Thema nicht meine, ist, dass du jetzt jemanden hast, der dir jetzt irgendwie Videos cuttet, sondern das kommt entweder dazu, oder solltest du einfach am Anfang, das kannst du auch sehr, sehr günstig extern mit aufbauen, wo du dir einfach bei Videocuttern Pakete buchst für irgendwie eine Anzahl an Reels oder ähnliches, an Kurzvideos oder Langformvideos. Das kannst du dir sehr, sehr günstig auch einkaufen, und solltest du da erstmal aufbauen, und bis es dann zu einer Vollzeit, zu einer Vollzeit-Äquivalente wird von den Freelancer-Kosten, dann kannst du immer noch jemanden einstellen. Aber gerade bei vielen E-Commerce-Unternehmen sehe ich, die ja auch vielleicht sehr, sehr saisonal sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel Boxio nehme, wo der Hauptumsatz eben April, Mai, Juni passiert und dann sinkt der Umsatz eben jeden Monat um 10-20%. Dann ist es immer doof, wenn ich dann so eine Vollzeitkraft da irgendwie im Oktober, im Dezember, im Januar, im Februar rumlaufen habe, wo es im Campingbereich einfach nichts mehr passiert. Und da macht es dann jetzt einfach doch einen gewissen Vorteil, wenn ich einen Freelancer mit reinhole. Und je nachdem, wie fit du im ganzen Videobereich bist, es ist vielleicht auch so, dass der Freelancer selber ein Stück weit mehr Know-how hat vielleicht als der Inhouse-Mitarbeiter. Und was wir dann immer empfehlen ist, wenn du dann so eine Person dann später Inhouse holst, wenn du eine gute Beziehung zu deinem Freelancer hast, kannst du den auch nachher mit nutzen, um deinen Mitarbeiter auch perspektivisch ja mit einzuarbeiten, zum Beispiel Videos zu feedbacken oder ähnliches. Und dass du dann sagst, hey, dem Freelancer, pass auf, wir wollen dich jetzt nicht komplett kicken, gerade in Peakphasen brauchen wir dich weiterhin. Und dementsprechend wollen wir auch die Beziehung weiterhin zu dir halten. Das macht halt immer Sinn, so zu agieren. Ja, und laufend brauchst du einfach, weil du immer wieder neue Themen reinspringst, brauchst du einfach externe Dienstleister, Agenturen, Freelancer und Co., die dich in bestimmten Bereichen unterstützen. Denn du wirst in neue Themen reingehen, und das selber für dich auszuprobieren, also wirklich von null auszuprobieren, führt halt oft zu sehr viel verbranntem Geld und aber auch einer sehr langsamen Lernkurve. Das heißt, hier gerade das erste Knacken eines Kanals oder ähnliches, das über einen Partner, über eine Agentur zu machen, ist halt immer wieder empfehlenswert. Denn jetzt gerade auch auf diesem Level, wo du jetzt bist, hast du halt perspektivisch auch das Marketing-Know-how, um zu gucken, ob jetzt die Agentur, der Dienstleister auch wirklich einen guten Job macht oder ob das nur irgendwie Schaumschläger sind. Das merkst du wahrscheinlich jetzt schon, wenn du mit jemandem 20 Minuten, vielleicht auch nur 5 Minuten in einem Call bist, ob das passt, sowohl menschlich, aber auch fachlich. Wenn dir das vielleicht noch vor 1, 2, 3 Jahren schwerer gefallen ist, weil du einfach selber noch nicht die Erfahrung hast. Das heißt, auf diesem Level gibt es deutlich weniger Fehldienstleister-Hires oder Buchungen, als du es vorher erlebt hast. Es ist eher so, dass du beim PR-Personal jetzt hier eher nochmal Fehler machst, weil du hier selber noch nicht so richtig erfahren bist und dann oft irgendwie zu gutmütig bist und vielleicht aus dem Mangel dann doch mal den Mitarbeiter noch einstellst, dass es vielleicht zu schwer war, jemanden zu finden. Das heißt, da muss man dann eher aufpassen, aber auch da unterstützen wir unsere Kunden. Also beispielsweise haben wir TurboGreen im Recruiting mit unterstützt, EduBilly mit im Recruiting unterstützt, Tolymp haben wir mit unterstützt. Also auch da haben wir viel Expertise, weil wir selber bei Evolve jetzt die letzten 90 Tage haben wir knapp 3000 Bewerber für uns generiert und haben ein sehr, sehr ausgeklügeltes System, ausgeklügelte Prozesse im gesamten Recruiting. Das waren also die 9 Punkte, die ich dir mitgeben will, und ich werde das einmal zusammenfassen in einer To-Do-Liste und in einer Not-To-Do-Liste. Ich fange mal an mit den To-Dos. Du solltest nochmal ganz, ganz klar deine Unit Economics klären. Also was bleibt wirklich bei jedem Produkt hängen? Und das wirklich auf SKU-Ebene, dass du das wirklich für jedes Produkt exakt weißt und natürlich auch im Marketing weißt, wenn du jetzt irgendwie eine 15%-Aktion raushaust, dass sich dadurch natürlich deine Unit Economics deutlich verändern können. Und du solltest aber auch diese Profitabilität nicht nur wissen auf jeder Bestellung, sondern auch auf jeder Kohorte. Das heißt, jemanden, den du über Meta generierst, welchen Customer Lifetime Value hat der im Vergleich zu jemandem, den du über Google generierst oder jemanden, den du für ein bestimmtes Angebotspaket generierst? Was hat der für eine Customer Lifetime Value nach 90, 180 Tagen im Vergleich zu jemandem, den du über ein anderes Angebotspaket generierst? Das sind Sachen, die du für dich klären solltest. Dann, in dieser Phase jetzt von 7 auf 8-stellig, wirst du dir neben deinem Hauptkanal nochmal ein oder zwei weitere Neukundenakquisenkanäle aufbauen, sodass du insgesamt 2 bis 3 funktionierende Neukundenakquise haben wirst. Weiteres To-Do ist, du sollst jetzt hier fürs Tracking, um auch sowas wie Kohortenanalysen zu machen, um aber auch Omnichannel richtig auszuwerten und richtig bewerten zu können, solltest du 2 Dinge im Tracking einführen. Du brauchst jetzt hier ein Attributionstool und du sollst noch einen Post-Purchase-Survey einführen. Das heißt, eine Umfrage, die gemacht wird bei jedem, der bei dir bestellt, wo dann gefragt wird, woher kennen sie uns? Und diese Daten nimmt man dann nämlich mit rein, um am Ende zu bewerten, welcher Kanal trägt denn am Ende wirklich wie stark zum Umsatz bei. Gibt es noch sowas wie Inkrementalitätstests und so weiter. Das kann man auf diesem Level halt auch schon mal sehr, sehr gut machen. Aber die absolute Basis ist erstmal hier ein Attributionstool zu haben. Meine Empfehlung ist hier ganz klar ein AdMetrics, weil bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und es kann alles, sowohl das ganze BI-Thema, was Unit Economics angeht, aber auch im Bereich Attribution, Reportings, Berichte, aber auch im Bereich Creative-Auswertung, schlägt das Tool meines Erachtens alle anderen. Ja? Dann weitere Sache ist, neben 2 bis 3 funktionierenden Neukundenakquise-Kanälen wirst du jetzt auch 2 bis 3 funktionierende Funnels haben mit einer dedizierten Angebotsseite dahinter. Eine weitere Sache, die du aufbauen solltest, ist jetzt im Bereich E-Mail-Marketing weitere Flows für deine Kunden. Die sollten besser segmentiert sein, die sollten ausgeklügelter sein, die sollten umfangreicher sein. Das Ganze, ich habe es jetzt auf E-Mail-Marketing bezogen, kannst du genauso dann wiederum für WhatsApp definieren und solltest dir ein ganz klares Customer Lifetime Value Ziel definieren, ja, anhand dessen du deine entsprechenden Retention Flows auch wirklich aufbaust, optimierst, challenged und Co. Dann solltest du, um Sicherheit zu schaffen, mindestens 2 Lieferanten haben und deine Supply Chain abzusichern. Du sollst jetzt hier in dieser Phase von 7 auf 8-stellig anfangen, dein Team weiter aufzubauen und erste Schlüsselrollen halt wirklich zu besetzen, aber auch Systeme zu schaffen, dass du diese Leute halt gut steuerst und weiterentwickelst. Und du solltest hier für Peak-Phasen eine Liquiditätsreserve ganz klar fest mit einplanen. Was solltest du nicht tun? Du solltest jetzt nicht wachsen ohne validierte Unit Economics und ohne wirkliche Attribution. Du solltest jetzt nicht einfach nur Creatives willkürlich produzieren, ohne ein wirkliches Creative-Produktionssystem. Das heißt, du musst ganz, ganz klar wissen, welche Bestandteile einer Ad führen am Ende dazu, dass die Performance maßgeblich steigt. Dann solltest du aufpassen, dass dein Hauptwerbebudget nicht 60% von einem einzigen Kanal als Anteil annimmt. Ja, das heißt, wenn du zum Beispiel am Start über Meta oder über Google gewachsen bist, dann sollte es jetzt so sein, dass Meta oder Google unter 60% von deinem Gesamtanteil ausmacht. Und du solltest schauen bei diesen Channels, dass du bestimmte Sicherheits, Merkmale einpflegst oder einen doppelten Boden schaffst, damit dein Account nicht gehackt wird oder damit dein Konto nicht gesperrt wird. Du sollst jetzt auch in dieser Phase als Gründer jetzt kein Mikromanagement mehr betreiben für deine Mitarbeiter. Das demotiviert sie erstens und zweitens deine Zeit in größere Hebel besser investiert. Du solltest jetzt Retention nicht ignorieren und ausschließlich Neukunden jagen, denn du brauchst Retention hier, um deine Profitabilität hochzuhalten. Du solltest das Fulfillment- und Logistikrisiko jetzt nicht absichern, also du solltest es auf jeden Fall absichern. Und auf jeden Fall ein ganz klares Not-to-do ist, dass du internationalisierst, bevor DACH, also Deutschland, Österreich und die Schweiz als Markt ausgeschöpft ist. Und ganz klares Not-to-do als Gründer, zu tief im operativen Geschäft zu bleiben. Das wäre mein Strategieguide für dich, um von 7 auf 8-stellig zu gehen. Ich werde aber mit Sicherheit nochmal in den nächsten Folgen, auch bei uns auf dem YouTube-Kanal, nochmal viel fachlich in einzelne Themen reingehen. Wie baue ich performante Angebote auf? Wie attribuieren wir überhaupt? Wie werten wir überhaupt aus? Welche Kennzahlen sind am Ende wichtig? Ja, wie sieht so ein wirklich conversion-starker Direct-Response-Funnel am Ende aus? Ja, wie bewerte ich am Ende Omnichannel-Marketing? Wie bauen wir performante Creative-Systeme auf, die immer, immer besser werden, immer, immer stärker dazulernen und wo es auch durch AI möglich ist, immer effizienter auch Creatives zu produzieren? All das wirst du hier auch nochmal im Podcast finden. All das wirst du auch nochmal bei uns auf dem YouTube-Channel finden. Von daher, lass da gerne ein Abo da. Gib gerne dem Podcast nochmal eine schöne Bewertung, das würde mich freuen. Schau gerne bei uns bei YouTube auch nochmal vorbei, weil da gibt es das Ganze auch nochmal detaillierter und anschaulicher. Wenn du gerade gerne Videos schaust, schau da unbedingt rein. Und last but not least, du kennst es als treuer Podcast-Hörer, möchte ich dich immer wieder einladen, einfach die Abkürzung zu gehen und dich einfach mal bei uns zu einem kostenfreien Erstgespräch, zu einer kostenfreien Shop-Analyse einzutragen, wo wir uns einfach mal ganzheitlich deine aktuelle Situation anschauen und dann mal in verschiedene Themenbereiche reinzoomen. Dass wir mal schauen, wie kommunizierst du überhaupt gerade deine Produkte, wo gibt es vielleicht Conversion-Hebel, dass wir uns mal deinen Haupt-Ad-Channel anschauen oder uns einfach mal ins Meta-Konto, ins Google-Konto mit dir zusammen einloggen und dir dann ein ganz, ganz fundiertes Feedback geben. Ja, was auch immer gerade deine Herausforderungen sind, trag dir einfach mal ein für einen kurzen Rückruf bei uns. Wir schauen, ob wir dir helfen können und wenn ja, dann garantiere ich dir, gehen wir eine Stunde, anderthalb, vielleicht auch zwei mit dir in absolute Vorleistung und super fundiert und tief in deine Systeme rein. Immer mit dem Ziel, dich fachlich zu überzeugen, dir aber auch ein direktes fachliches Feedback zu geben, um dann natürlich aber auch einen ganz klaren Maßnahmenplan zu erstellen für die nächsten 6 bis 18 Monate. Und dann ist am Ende die Frage und ganz, ganz oft die logische Konsequenz, mit uns am Ende zusammenzuarbeiten, diesen Weg mit uns gemeinsam auch zu gehen. Da gibt es immer zwei Wege. Entweder im Sparring, das heißt, wir begleiten dich und dein Team. Und wir sind ganz, ganz eng bei dir dran und bringen das Wissen bei dir in-house rein, haben quasi Zugriff auf deine Ad-Accounts, feedbacken deinen Shop und so weiter und so fort. Oder wir können es auch komplett done for you für dich übernehmen, sodass du dich zurücklehnen kannst und wir lösen und machen erstmal alles für alle natürlich, die noch schneller die PS auf die Straße bekommen wollen und die gerade auch einfach einen Kapazitätsengpass im Team haben. Ja, was dann für dich relevant ist und was für dich auch passt, können wir dann einfach auch im Call besprechen. Also, wie kommst du dahin? Gehst einfach in die Shownotes oder gehst einfach auf evolve-digital.de, klickst oben irgendwo in der Ecke auf Analysegespräch buchen und trägst dich einfach mal für einen kurzen Rückruf ein. Ja? Würde mich freuen, wenn wir da dich und deine Kontaktdaten demnächst mal bei uns im CRM sehen und ja, wir da einfach mal in eine Analyse reinspringen und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Ansonsten bis zur nächsten Folge und auf jeden Fall alles Gute und viele Bestellungen. Mach's gut, dein Sebastian. Ciao.